Der Titel dieser Predigt ist der dreifache Segen. Und liebe Geschwister, lasst uns heute kurz vor dem Ende dieses Jahres danken. Danken für Gottes Güte und sein Wirken. Und lasst uns gedenken an seine Barmherzigkeit, die uns getragen hat, dieses Jahr, wie seit jeher, ja, die uns immer noch trägt. Dazu sei als erstes einmal daran erinnert, dass er uns allen, die wir uns bei ihm bergen dürfen, die Kindschaft geschenkt hat in seinem Sohn. Wir sind versöhnt mit Gott. Und das ist die herrlichste Basis, um sowohl die Gegenwart als auch die Vergangenheit aus der Hand des gütigen Vatergottes und unseres Retters, unseres Herrn Jesus Christus, nehmen zu dürfen. Paulus schreibt dem Heiligen Geist dazu in Römer 8,15, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Nun, was für einen schönen Tag haben wir heute vor uns. Im Psalm 118 steht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein in ihm. Und hier in unserem angestammten Raum ist es ja nicht nur der letzte Sonntag im alten Jahr, sondern es ist auch gleichzeitig der letzte vor dem neuen Jahr. Und es ist keine Binsenweisheit, sondern gibt uns doppelten Grund zum Danken und zum Hoffen für die Zukunft, gerade im Bewusstsein unserer Sohnschaft vor dem Vater. Also stehen wir dazu jetzt einmal innerlich still. Werden wir still und fragen wir uns, was nehme ich denn mit aus dem vergangenen Jahr? Wie groß und treu war sie doch, die Gnade Gottes in den vergangenen 12 Monaten, seine tätige Hilfe, sein Heben, sein Tragen, sein Erretten an dir und an mir persönlich. Durch wie viel Not hat nicht der gnädige Gott uns durchgetragen? Aus wie vielen Ängsten hat er uns errettet und in wie vielen Bedrängnissen hat er uns Raum verschafft? An wie viel Grund haben wir deshalb zu danken oder anders angesetzt, wie viel Grund wäre da gewesen, dem Vater noch weitaus mehr für alles zu danken? Es ist zu dieser Stunde, bis zu diesem Moment jetzt, sind im alten Jahr 8638 Stunden vergangen, die wir genützt haben oder nicht zur Ehre Gottes. In keiner Minute hat sich dabei etwas geändert an seiner Zuneigung und an seinem Versprechen, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Und ist unser Vater, ist unser Herr im letzten Jahr irgendwann auch nur ein einziges Mal zu spät gekommen? Hat er seine Hand abgezogen? Hat er sich abgewendet von uns? Dürfen wir jetzt nicht aus gutem Grund die Frage stellen, was hat mein Herz im letzten Jahr gewonnen an noch engerer Nähe zu meinem Heiland und zum liebenden Vatergott? Und was nehme ich aus der vergangenen Gnadenzeit mit ins nächste Jahr? Und was wird bleiben davon? Und die nächste Frage wäre, was fehlt mir und dir für die neue Zeit, die jetzt auf uns zukommt? Und was wird unser Herz denn finden oder was wird es verlieren im kommenden Jahr? Der Mensch an sich, der trägt ja immer viel mit aus vorigen Tagen und meistens wird ihm dann dieser Rucksack mit der Zeit zu einer schweren Bürde und auch zur Schande oder gar zu einem Fluch. All seine Tage, die schleppt er sich gebückt dahin wie ein Lastesel, aber außer Nahrung und ein wenig Unterhaltung hat er nicht viel von seinem Leben hier auf Erden, der Mensch, der natürlich Geborene, und auf ein Auskommen da drüben nach dem Tod hat er keine Hoffnung. Wiewohl er von Gott immer wieder angesprochen wird in seiner Misere, vor allem wenn es ganz tief hergeht, aber an Gottes Rat geht er kopfschüttelnd vorbei, sein ganzes Erdenleben lang. Gerhard Terstegen hat dazu ein Lied geschrieben, und das heißt, Gott rufet noch, willst du nicht endlich hören? Und Gott sagt in Jeremia 6, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach dem Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie aber sprechen, wir wollen nicht darauf wandeln. Die Leute bleiben lieber weiterhin in Angst und Furcht ihr ganzes Leben lang. Er fürchtet ja so viel, der natürliche Mensch in seinem Alleingang ohne Gott, nur die löchrigen Zisternen menschlicher Logik und Zuneigung die bezahlt das so oft so teuer, weil er sich Verständnis und Hilfe erhofft von ihnen und Liebe und Zukunft. Aber hoch über allem menschlichen Hoffen und Streben gibt es einen, der tritt wieder und wieder vor unsere Seele, einmal, zweimal, dreimal über die Jahre, und er sagt uns: Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Ich will die Last von deinen Schultern nehmen, wenn du mein sein willst. Wenn du dich von mir ziehen und führen lassen willst auf meinem Weg, komm her, kauf umsonst und ohne Geld Wein und Milch und ewiges Leben bei mir. Ich will dir geben, was du wirklich brauchst. Ja, das ist sie, die Sprache dessen, den Gott gesandt hat und der jetzt vom Himmel zu uns redet. Eine Rede, die wir nicht abweisen sollen. Und wer nun immer ein Sohn des Friedens werden will, der hört sie, diese Sprache, und er versteht sie. Ja, sein Herz schlägt freudig dem Mann vom Himmel entgegen, der ihm ein so freundliches Angebot unterbreitet. Und je früher wir einschlagen in die dargebotene Hand, umso besser. Denn Gottes Weisheit sagt, der Mensch, von der Frau geboren, der lebt ja nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Aber ach, so vieles scheint dem Menschen auf Erden eher erstrebenswert, so viel möchte er erjagen in seiner kurzen Lebenszeit, andererseits möchte er vieles wiederum nur zu gerne vermeiden. Aber unruhig, so unruhig bleibt sein Herz bei alledem, nie ist wirklicher Friede in ihm, und so gering ist seine Kraft, und die Versuchung ist so groß, die Sünde geht ihm so leicht von der Hand, kommt so ungehemmt über seine Lippen, bei all dem, was er sich erstritten hat, was er ergattert hat, was er meint, sich verdient zu haben. Aber bei all dem ist er nicht reich geworden für Gott. Das wäre anders gegangen. Und so schnell eilt der Tod herbei, und so gewiss ist dem Menschen das Gericht hernach. Wenden wir uns nun im Gedenken an dieses ablaufende Jahr der Weisheit Gottes zu, da steht in Sprüche 3, der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch Einsicht befestigt. Durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor und träufelten die Wolken Tau herab. Mein Sohn, lass dies niemals aus den Augen. Bewahre Überlegung und Besonnenheit. Sie werden deiner Seele zum Leben dienen und zum Schmuck deinem Hals. Dann wirst du sicher auf deinem Weg gehen und dein Fuß stößt nicht an. Ohne Furcht wirst du dich niederlegen und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein. Du brauchst keinen plötzlichen Schrecken zu fürchten, auch nicht den Untergang der Gottlosen, wenn er kommt. Denn der Herr wird deine Zuversicht sein und deinen Fuß bewahren vor dem Fallstrick. Ja, der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet. Halten wir das fest am heutigen Tag. Daran hat sich nichts geändert, denn Christus ist uns zur Weisheit gemacht worden. Und in ihm begegnet uns die Menschenfreundlichkeit Gottes. Ja, wir verwenden hier in Österreich zum Großteil immer noch die Grußformel Grüß Gott. Das ist eine verkürzte Form des Originals, das da heißt, es grüße dich, Gott. Ja, manche vermeiden heutzutage diesen Gruß, andere spotten darüber, sogar manche Prediger. Sie verachten diese Grußformel, aber zu Unrecht, wie wir gleich sehen werden. Denn vor uns allen her wandelt er, der eine, der so gern mit uns gehen möchte. Er steht vor uns und ruft uns zum Gruß, kommt her zu mir, komm her zu mir, du ängstliches und doch so hoffendes Herz, ich gebe dir meinen Frieden. Von mir bekommst du Schirm und Fürsprache bei Gott. Bei mir ist dir die Versöhnung gewiss und die Erlösung. Aus mir schöpfst du ewige Freude und ewiges Leben. Ich bin bei dir alle Tage bis an deines irdischen Lebensende und darüber hinaus in Ewigkeit. Nun, wie ist denn deine Antwort? Gefällt dir dieser Gruß Gottes vom Himmel her? Ist dir die Liebe und der Besitz des himmlischen Menschensohnes nicht mehr wert als die ganze Welt, die vergeht mit ihrer Lust? Die Welt, die dich doch niemals erretten kann aus der Hand des lebendigen Gottes? War es nicht so, dieses ganze letzte Jahr über, mit all seinen Freuden und Sorgen und Segnungen? Ja, gedenke daran, was sich alles verändert hat, woraus du gerettet wurdest. Und denk daran, wie sehr sich dadurch deine Nähe zu Jesus intensiviert hat, zu ihm, zu dem der Vater dich ununterbrochen zieht. So war es doch auch in all den vergangenen Monaten, nicht wahr? Es wird kaum etwas geben, wofür wir nicht zu danken hätten im letzten Jahr, ausgenommen die Sünde. Und selbst da, wo uns unser Gewissen verdammt hat, da war Gott größer als unser Herz, gab uns Bußfertigkeit und gab uns Vergebung. Nicht wahr? Durch mancherlei schwere Führungen mussten wir gehen. Und wie oft hatten wir da den Eindruck, dass wir zu Schanden geworden sind dabei und Gott nicht geehrt haben, wenn wir federn lassen mussten. Unsere Gesundheit hat gelitten mehr denn je. Aber musste Christus nicht wachsen und ich abnehmen? Müssen wir nicht zerbrochen werden? Gerade da hat sich Gott ja mit einem ganz speziellen, mit einem wunderbaren Namen uns vorgestellt. Der Gott des Ausharrens und des Trostes, steht in Römer 15, aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Der Gott des Ausharrens und des Trostes ist einer von über 700 Namen, mit denen Gott uns begegnet. Als der Herr den Mose aus dem brennenden Dornbusch ansprach, stellte er sich vor mit: Ich bin, der ich bin. Und das bedeutet, ich werde sein, ich werde alles sein, was du je brauchen wirst. Der Gott des Ausharrens und des Trostes. Wie gut, dass wir von diesem Namen wissen. Denn es geht ja um mehr als um irdisches Glück und um Ansehen. Es geht um den Sohn Gottes, in dem du sein und bleiben darfst in Ewigkeit. Der Sohn, der ist das höchste Gut, das Gott einem sündigen Menschen wie dir und mir mit seinem so freundlichen Gruß anbietet. Den Gedanken der Errettung, den hat er längst vor Grundlegung der Welt gefasst, nicht wir. Die Kosten dafür hat er bezahlt. Die Leiden hat er auf sich genommen. Das ganze schwere Werk hat er selber von sich aus vollbracht. Sogar unser Wollen übernimmt er, nicht nur das Vollbringen. Ja, was für ein Jahr, was für ein Tag heute, was für eine Zukunft in Christus Jesus für uns. Wie Petrus ausruft im ersten Brief, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Das Endziel des Glaubens. Können wir denn auch alle hier herinnen von ganzem Herzen sagen, ja, ich habe den Herrn gefunden und bin nun sein? Und jene unter uns, die sich einmal am meisten ausstrecken nach seiner Nähe, die werden heute, wie immer, am intensivsten beklagen, nie, nie bin ich ihm nahe genug, ihm, der mir doch alles geworden ist. Dabei aber erleben sie, gerade sie, immer stärker, dass sie Jesus immer näher kommen. Ja, sie wissen, dass sie nie mehr ablassen können von ihm. So wie Paulus schreibt, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und deshalb wollen auch wir jetzt uns dem Neuen zuwenden und zum zweiten Wort Gottes zu diesem Tag übergehen. Es ist das letzte Wort des Apostels an die Korinther. Dieses, unser heutiges Thema, ein Wort an die Glieder im Leib Christi für die kommende Zeit. Als da steht, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Na, was denken wir? Was empfindet unser Herz, wenn es diese drei Segenswünsche vernimmt? Wie kann der Apostel so etwas Herrliches in den Mund nehmen? Worin hat dieser dreifache Segen seinen Grund und seinen Bestand? Worin besteht die Sicherheit, dass er eintreffen wird bei den Kindern Gottes? Na, der Grund, die Sicherheit, beruht auf der Tatsache, dass der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. So steht es in Epheser 1. Und das ist gleichsam die Tür im Himmel, durch die dieser Segen für die Seinen dauernd ein- und ausgeht. Und zwar auf jenem festen Grund und Boden, der der Christus ist, weil wir in ihm auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Auch das steht in Epheser 1. Dieser Vorsatz, von dem wir jetzt gerade gehört haben, ist der Vorsatz der Ewigkeiten, den der Vater gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist die von Gott her gebaute, felsenfeste Basis für unsere Zukunft. Und deshalb lasst uns annehmen, was er uns damit darreicht. Öffnet eure Herzen weit, wo Gott euch solch großen und sicheren Segen entgegenbringt und erwidert mit jauchzender Freude seinen so freundlichen Gruß. Nun im Einzelnen dazu. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ja, hier unten auf Erden, da bemühen sich die Menschen darum, von Herrschern und Politikern, von Richtern und Geldgebern und auch vom anderen Geschlecht gnädige Blicke zu erhaschen. Ja, sogar von Dingen, denn in gewissem Sinne erhoffen sie sich besondere Gnade vom Geld und vom Gold, von schönen Kleidern, vom Aussehen im Spiegel und von Persönlichkeitsprothesen wie Autos, Schmuck, Luxus und Ansehen. Aber Gnade von oben, die gilt dem Weltmenschen nichts. Der Religiöse zwar, der sucht sie wohl, aber stets in der falschen Richtung. Und wenn wirklich von der Gnade von oben, von der Gnade des himmlischen Herrn die Rede ist, dann gebärdet sich der Mensch so gescheit, so groß, so weise, so gut, so es müsste sich das Evangelium direkt schämen, dass es solch reichen und starken Geschöpfen überhaupt die Gnade Jesu Christi anbietet. Der Sohn Gottes, der ist aber das ja wohl anderer Meinung. Er sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ja, freilich singen die Menschen gern bei ihren Gelagen, dass sie alle kleine Sünderlein sind. Und natürlich, da und dort könnten sie schon schwach werden, sagen sie. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, nicht wahr? Und wer sollte denn diesen armen Geschöpfen ihre paar Fehltritte verübeln? Wer möchte ihnen nicht die wenigen vergnügten Stunden gönnen in ihrem so kurzen Leben voller Plagen, Mühsal und Arbeit? Und da ruft der Herr ihnen zu, dann kommt doch her zu mir, ihr mühseligen und beladenen. Ich will eure Seele erquicken und euch versetzen in ein Leben, wo euch nimmer hungert und dürstet. Dann kommt doch her, ihr schwachen und gebrechlichen Geschöpfe. Ich will Kraft in euch pflanzen, Kraft aus Gott, meine eigene Person. Aber siehe da, das wollen sie ja wieder nicht. Denn kaum erschallt dieser Ruf an sie, da geben sie sich wieder stark, die Kinder dieser Welt. Sie haben ja alles gar satt und sie bedürfen nichts. Sie können recht gut leben, wie sie es nennen, ohne Christus, ohne Gottes Wort und ohne seine Gnade. Aber nicht ohne ihre Lüste, nicht ohne Eitelkeit und Zerstreuung und dergleichen. Das ist ein Haus des Widerspruchs. Und dann betteln sie weiter in der Welt um Freude und Glück. Ohne das müssten sie ja verschmachten, wie die Fische auf dem Trockenen. Aber die Gnade Gottes in seinem Sohn, die weisen sie recht vornehm zurück. Sie sind ihrer Meinung nach ja auch alle ohne ihn recht gesegnet, brauchen ihn nicht. Und wen wundert es dann, dass es deshalb heißt, im 1. Korinther 3, die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Diese Verkehrtheit, in der auch wir einst gefunden wurden, bevor Gott uns errettet hat durch seine Gnade, diese Doppelzüngigkeit, die erkennt nicht. Und wenn, will sie nicht akzeptieren, dass er uns vorherbestimmt hat, zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, damit wir etwas würden zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Auch das steht in Epheser 1. Vers 5. Und im 2. Korinther 13 fahren wir auch mal fort mit demselben Satz, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Aber weißt du, was das bedeutet, die Gnade des Herrn Jesus Christus? Vor uns waren ja weitaus größere Gelehrte als wir, die in diesem Punkt zu Schülern geworden sind, indem sie das Evangelium zur Hand nahmen und die Gnade Jesu buchstabieren lernten. Und vielleicht sogar größere Sünder als wir, obwohl das kaum denkbar ist. Die vordringlichste Frage ist, was willst du? Willst du zu Christus kommen? Oder willst du weiter dein Heil woanders suchen? Oder wenn du von ihm ergriffen bist, willst du bei ihm bleiben? Oder gehst du wieder zurück auf deine vorigen Wege. Du hast ihn nicht erwählt, er hat dich erwählt dazu, dass du sein Licht sehen darfst und sein Wort hören und verstehen und befolgen sollst. Oder sind wir vom Himmel gekommen und haben ihn gerufen? Nein, er ist herabgestiegen zu den Hütten unseres Elends, nicht wahr? Er ruft uns, dass wir ihn bitten sollen, uns aufzunehmen. Aber da häng du doch dein Leben daran, an ihn, denn etwas Besseres wirst du nicht finden und du wirst es auch nicht bereuen in Ewigkeit, wenn du sprichst wie Petrus, als die Jünger damals von Jesus gefragt wurden, wollt ihr nicht etwa auch weggehen? Da sprach Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ja, die Gnade Jesu Christi. Der hochbetagte Simeon ruft aus im Tempel, als er das Kind Jesus in den Armen hält, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Und Johannes der Täufer, der Wegbereiter Jesu, der sogar seinen irdischen König straft inmitten seiner Gewaltigen, ein Mann, der sein Haupt hingibt für die Gerechtigkeit, der ruft aus, dort steht der, dass ich nicht wert bin, ihm die Schuhriemen aufzulösen. Dort steht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und jetzt ist meine Freude erfüllt. Und ein Freund sagt es dem anderen tief unten im Jordantal, wir haben den gefunden, von dem das Heil kommt. Und sie alle meinen den, der den glimmenden Docht nicht auslöscht, der das zerstoßene Rohr nicht zerbricht. Na, hört es doch, ihr Elenden. Ihn, der die reuige Sünderin aussöhnt mit Gott und mit ihrem Gewissen, als sie weinend seine Füße küsst, sagt er, dir sind deine Sünden vergeben. Er ist der am Kreuz, zu dem ein Bußfertiger fleht, ein Mann, den sie in Kürze mit Gewalt hinunterstoßen werden aus dem Reich der Lebendigen in das Grab, als der sagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, sagt ihm Jesus, selbst als Sterbender, so segnet er diesen Sterbenden ein mit den Worten, ich sage dir, heute noch sollst du mit mir im Paradies sein. Ja, nehmen wir noch dazu, dass er uns sagt, wer an mich glaubt, wird gerettet werden, denn ich lebe und ich bin bei euch bis an der Weltende. Und wer zu mir kommt, den ziehe ich mir nach zum Vater. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, ist unser Text, sei mit euch allen. Die Gnade Jesu Christi. Keiner von uns darf sich für zu gut halten für Jesu Gnade und keiner ist für sie zu schlecht, sodass wir nicht zu ihm kommen sollten. Ja, alles andere ist nur für Schaden zu achten. Eines Tages wird auch dir alles genommen werden, was du hier hast. Alles. Nicht aber die Gnade Jesu Christi, die du dir von ihm erwerben durftest, kostenlos, als deinen großen Schatz im Himmel. Du bist reich vor deinem Gott. Denn heute schon und im kommenden Jahr ist die Gnade Jesu Christi nicht nur deine Rettung für die Ewigkeit, sondern sie wirkt jetzt. Sie ist die alltägliche, allstündliche Hilfe Gottes hier in diesem deinem Erdenleben im Angesicht Gottes des Vaters. Soweit ein paar Worte zu dem ersten Segenswunsch und unserem zweiten, der da heißt, und die Liebe Gottes sei mit euch allen. Wenn dich eines Tages in deiner letzten Stunde hier dein Gewissen anfechten wird, in dem Moment, wo du dahinfahren musst aus dieser Welt und zurücklassen musst, was du geliebt hast und auch was dich liebt, dann sei gewiss, es wird dich anfechten. In dem Moment hast du in der Gnade Christi die Gewissheit der Liebe des Vaters. Hat ein alter Bruder ein Gedicht dazu geschrieben, das heißt, Gott hat von Ewigkeit beschlossen, mein Vater und mein Heil zu sein. Und noch ist mir kein Tag verflossen, der mir's nicht sagte, Gott ist mein. O welch ein Gott, wie väterlich, mit welchem Eifer liebt er mich. Ist es nicht etwas Großes, ihr Lieben, wenn ein Mensch hier leben kann, auf dieser Erde und sagen kann, wenn mir auch Leib und Seele verschmachten, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil, wie Psalm 73 sagt. Ist es nicht wahre Hoheit, vor der sich die Hohen auf Erden beugen müssen, wenn ein Mensch Schluss gemacht hat mit dem, wonach die anderen so ängstlich trachten, wenn dieser Mensch sagt, ist Gott für mich, wer mag wider mich sein? So steht es in Römer 8. Und sogar für die Engel ist es ein Schauspiel, wenn der Geist eines Menschen aufrecht stehen bleibt unter schwerer Trübsal und in tiefer Bedrängnis und laut bekennt, ich rühme mich auch der Trübsale in Christus, denn weder Hohes noch Tiefes noch Fürstentum, noch Gewalten, nicht Gegenwart oder Zukunft, nichts Hohes und nichts Tiefes kann mich scheiden von der Liebe meines Gottes. Ist es nicht Gott und seinem Willen gemäß, wenn ein Mensch im Werk Gottes auf diese Weise ganz allein stehen bleibt, auch wenn alle ihre Hand abziehen davon, ja gegen ihn erheben? Und er spricht mit ruhiger Seele, ich bin nicht alleine, denn der Vater ist bei mir. Und der in mir ist der stärker als alle, die in der Welt sind. Wirkt das nicht alles die Liebe Gottes in einem Menschen? Und ergießt sich diese Liebe nicht mehr und mehr in den, welchen die Gnade Christi ergreift, wie der Herr spricht, wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Ist das nicht das Erstrebenswerteste? Freilich meinen auch viele natürliche Menschen, dass sie Anteil haben an der Liebe Gottes. Aber die Liebe Gottes, die ist ja zweierlei. Zum einen ist es seine Schöpferliebe, mit der er allem Leben gibt und alles trägt mit seiner Kraft und sättigt mit seinen guten Gaben, sowohl die Vögel des Himmels als auch die Fische im Meer und auch die Menschen, sowohl die Guten als auch die Bösen. Ja, dieser Liebe darf sich alle Welt erfreuen, seit Jahrtausenden, gestern, heute und auch morgen und im jetzt vor uns liegenden Jahr. Die Liebe aber, die in unseren Herzen Frieden schafft und Freiheit, die Liebe, die dem Menschen die Freudigkeit zu Gott und seinem Reich verschafft, die Liebe des neuen Bundes in seinem Sohn, die waltet und wirkt nur in denen, die sich durch die Gnade Christi haben erwählen lassen aus der Welt heraus. Und deshalb stellt Johannes auch umgekehrt fest, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und Jakobus fügt dem hinzu, ihr, die ihr den Bund brecht, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes und hat diese göttliche Gnadenliebe nicht ein eindeutiges Siegel? Ein Siegel, das die Hausgenossen Gottes von den Fremdlingen und Mitläufern unterscheidet? Ja, aber wie heißt es, das Siegel? Was ist es? Im dritten Segenswunsch ist es dargestellt, was da steht, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wo der Geist dieser Welt herrscht, da führt er da immer nur noch stärker die Lust der Augen und des Fleisches und das angeberische Wesen, den Stolz, den Ruin des Menschen. Das alles verteidigt da auch der Geist dieser Welt, das ist nicht schwer zu erkennen. Der Heilige Geist aber, wenn er in dir herrscht, der straft das alles in dir, in deinem Gewissen, nicht nur in den Worten der Bibel. Der Heilige Geist wird immer all diesem wehren und er wird es in dir verdammen, auch dann, wenn kein Mensch das verdammt, auch nicht die Glaubensgeschwister. Das kennen wir doch alle, die wir wirklich Christus angehören, nicht wahr? Der Weltgeist, der treibt den Menschen zur Heuchelei, zu Ausflüchten und zum Lügen, denn er stellt sich ja immer besser hin, als er innerlich tatsächlich ist. Das betrifft auch uns Christen, wenn wir im Fleisch wandeln und nicht im Geist. Da haben sie dann aber verlassen die Wahrheit, nämlich die Wahrheit, dass wir Mitgekreuzigte sind, wie es heißt, die aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Und so darf dann der Geist dieser Welt in uns weiterhin unser altes Wesen aufrechthalten gegenüber dem, was Gott zu uns spricht in seinem Wort. Wenn aber der Heilige Geist Gottes sein Licht in dir anzündet, dann nimmst du sie wahr, deine inneren Flecken. Die nimmst du dann alle wahr in dir, weitaus stärker als andere es bemerken, mehr als jede menschliche Predigt dir sagen und aufzeigen kann. Er ist es, der dein Herz ganz klein macht, so dass es sich beugt unter das Gericht des Wortes Gottes. Ja, er bringt dich ohne deine üblichen Winkelzüge durch seine heilvolle Schule, wenn du ihn lässt. Denn zwingen tut er keinen. Aber mit der Zeit wird's dann eng, sehr eng für dich. In Hebräer 6 steht dieses bekannte Wort dazu, denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, dass sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Und während der Geist dieser Welt dich weiter bindet an dein Fleisch und Blut und an den breiten Weg der Eitelkeit, an die Herrschsucht und damit an das unweigerliche Verderben, erlöse dich, der Geist Gottes, aus deiner Leibesknechtschaft, aus deinem eitlen Wandel nach der Väterweise. Er zeigt dir eine versteckte Lust und Begierde nach der anderen auf in deinem Inneren und zeigt dir, dass sie mit Jesus gekreuzigt wurden. Und er schafft in dir Neues, neue Gedanken des Herzens, die sich ausstrecken nach dem, was im Himmel ist und nicht mehr nach dem, was auf Erden ist. Der Weltgeist, der ist gerne religiös und feierlich, auch in dir, wenn er regieren darf. Er wird dich auch nicht mäßig und nüchtern machen zum Gebet, sondern er wird dich plappern lassen, wie die Heiden, wie jene, die dabei gesehen und gehört werden wollen. Innerlich aber bleibst du trotzdem hin und her geworfen wie die Meereswoge. Der Geist Christi, der dagegen, der hilft deiner Schwachheit auf im Gebet und vertritt dich aufs Beste mit unaussprechlicher Herzensbewegung und mit der Freimütigkeit, die wir Gott gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Der Geist Gottes, der ist es, mit dem wir Gemeinschaft haben. Und in ihm haben wir auch untereinander Gemeinschaft. Wir sind versiegelt mit diesem Geist in der Gnade Jesu Christi und in der Liebe Gottes. Und das mag etwas heißen. Er ist es ganz allein, der uns reinigt von der Befleckung des Fleisches und unseres Geistes, so dass wir tüchtig werden für das Erbe der Heiligen im Licht. Es kann nicht schwer sein, für jeden von uns zu erkennen, was für ein tiefer Segen in diesem dreifachen Gottesbefehl liegt, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, wir wären schwer zu bedauern, wenn wir uns ausschließen würden von diesem Segen und uns seiner nicht würdig achten würden, wodurch Gottes Barmherzigkeit heute noch währt und alle Sünder dessen würdig achtet. Wie Paulus und Barnabas freimütig zu den Juden sagten, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns nun zu den Heiden. Wenn uns aber nun immer noch der Sinn danach steht, Geld oder Ehre oder sinnliches Vergnügen zu erjagen, wenn das Trachten unseres Herzens noch nichts Höherem steht, als was wir und andere Menschen uns geben können, wenn wir sind wie jene, die mitleidig die Achseln zucken über die Wünsche nach Gottes guten Gaben im Geist, nach der unaussprechlichen Gabe seinem Sohn in uns und wir in ihm, dann hat dieser Segen nichts zu tun mit uns. Denn wir selber wollen ja dann nichts zu tun haben mit ihm. Das aber sei ferne. Mögen die Menschen doch weiter graben in ihrer Erdscholle. Mögen sie ihrer Eitelkeit nachjagen und ihrem Flitter. Mögen sie an ihrem menschlichen Joch ziehen, bis endlich ihr Grab mit ihnen die Beute teilt. Du aber, du, wenn du in diesem Leben mehr erbeuten möchtest als graue Haare, mehr als ein mattes Herz und welke Glieder und mehr als dieses ganze Mottenzeug, und wenn du dieses kommende Jahr, über dessen Tage du ja nicht bestimmen wirst und vor dem sich nicht wenige jetzt schon fürchten, was da kommen wird, wenn du es zu einem Gnadenjahr machen willst für dich, und wenn du schließlich eine gute Stätte finden willst außerhalb dieser Welt, dann gehe hin und halte dich fest, ganz fest an den überschwänglichen Segnungen der göttlichen Liebe, die in Christus Jesus, dem Herrn, im Heiligen Geist zu haben sind. Du, der Weg ist nicht weit, er ist nicht fern von dir, die Bahn ist bereits geebnet dahin. Und der Ruf dahin, er geht heute noch an uns alle, wie gering, wie tief gefallen der eine oder der andere von uns auch sein mag. Kommt jetzt her zu eurem Gott. Bittet den, der euch geben will, der Gebete erhört. Sucht im Haus Gottes, wo das Wort verkündigt wird, das eure Seelen rettet. Geht ein in Gottes Wort. Darin findet ihr die Kraft Gottes, die ewiges Leben gibt. Vergessen wir dabei aber das eine nicht. Gott arbeitet, weil mit Mitgekreuzigten nur mit zerbrochenen Werkzeugen hier auf Erden. Auch im kommenden Jahr. Lasst mich zitieren eine Strophe aus dem Lied, das wir gleich abschließend singen werden. Das war ja so dein Wesen, von alten Tagen her, dass du dir hast erlesen, was schwach, gebeugt und leer, dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst und mit geknickten Reben die Feinde untertratst. Und denken wir deshalb daran, wir Gotteskinder. Wir verbleiben hier auf Erden ausschließlich zur Ehre Gottes, nicht zu unserer eigenen Ehre und zu unserem Vergnügen. Und wenn er uns hinausschütten will in diese Welt, entehren, zerbrechen, um seiner Ehre willen und zum Heil derer, die er noch herausretten will aus dieser Welt, dann sei ihm hier und heute schon gedankt, dass auch wir teilhaben dürfen am Leiden und am Reich, denn der Knecht ist nicht über seinem Herrn. Ob wir dabei aber reich sind oder arm, jung oder alt, angesehen oder verachtet, gesund oder krank, wir sind zu diesem dreifachen Segen, zum Leiden und zu noch weit mehr berufen, das der gnädige Vater Gott uns geben will, für das kommende neue Jahr und darüber hinaus, zum Segen für jeden, der ihn ergreifen wird, weil uns der Herr eines Tages selber empfangen will, wenn wir treu geblieben sind, mit den Worten, über die wir uns wundern werden, weil wir dessen nicht gewahr geworden sind, dass sie uns gelten könnten, die da lauten, Recht zu, du guter und getreuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und lass dir zum Schluss noch das Wort sagen, das Petrus dem Lahmen vor der schönen Tür gesagt hat. Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh. Gehen wir nun hinan. Gehen wir hier hinein in das neue Jahr. In der Gnade des Herrn Jesus Christus, in der Liebe des Vaters und in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Amen.